Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Herzlich willkommen zu dieser Diskussionsrunde im Deutschlandfunk am Montagvormittag. Am Freitag ist der INF-Vertrag ausgelaufen, gekündigt von den USA, später auch von Russland. Dieser bilaterale Rüstungskontrollvertrag aus dem Jahr 1987 sah die Vernichtung aller landgestützter nuklearer Raketensysteme mit kürzerer und mittlerer Reichweite vor, galt über Jahrzehnte als Eckpfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur. Nachfolgeabkommen sind nicht in Sicht, vor allem Europa muss sich nun also Gedanken um die eigene Sicherheit machen. Parallel dazu spitzt sich der Konflikt mit dem Iran weiter zu. Mitte Juli hatten ja iranische Revolutionsgarden den britischen Tanker Stena Impero gestoppt. Vergeltung für die britische Festsetzung eines iranischen Tankers zuvor. Auch hier ringen europäische Staaten, auch in Abgrenzung zu den USA, um eine gemeinsame Haltung. Bislang mit wenig greifbarem Erfolg. Die Idee einer rein EU-geführten Marinemission zum Schutz der Schifffahrt steht dahin. All das wirft die grundsätzliche Frage auf, wer sorgt für Europas Sicherheit? Denn die USA, die diese Rolle jahrzehntelang führend einnahmen, scheinen hier auf dem Rückzug. Das ist unser Thema in Kontrovers. Unsere Gäste sind heute zugeschaltet aus Berlin. Christian Schmidt von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen wird er noch als Bundeslandwirtschaftsminister in Erinnerung sein. Mittlerweile ist er Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und vor seiner Zeit als Minister war er unter anderem Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Dazu haben wir Alexander Neu für die Fraktion Die Linke, Obmann im Verteidigungsausschuss und vom Berliner Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik ist Markus Keim zu Gast von der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Guten Morgen an Sie in Berlin.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Einige Wortmeldungen von Ihnen zur Frage, wer für Europas Sicherheit sorgt, haben wir schon am Morgen von Ihnen bekommen. Hier ein Überblick.
Kauscher, mein Name, aus Ribbesbüttel. Die ganze Jämmerlichkeit Europas schreit einen an aus dieser Fragestellung. Wer sorgt für Europas Sicherheit? Wie konnte denn bloß dieser einst so starke Kontinent zu solch einem schlappen Kriecher verkommen?
Guten Tag, hier ist Hans-Ulrich Wolter aus Zweibrücken. Frankreich und Deutschland und Europa zusammen sollten sich unter den Schutz oder den Hauptschutz der chinesischen Regierung stellen, denn die hat ein großes Interesse an Europa und an Deutschland, hat hier starke Investitionen getätigt und hat die Seidenstraße ausgebaut.
Zahn aus Leipzig. Glaubt er denn wirklich, dass man das Iran-Krise nennen soll? Oder sollte man nicht lieber sagen, eine Krise von Trump? Das kommt doch der ganzen Geschichte wesentlich näher.
Ralf Kiesling aus Trier. Ich finde es ein bisschen schade, dass bei dem Streit mit dem Iran gar nicht um vielleicht eine naheliegende Lösung mehr diskutiert wird. Es ist ja so, dass zunächst ein Schiff des Irans bei Gibraltar von den Briten festgesetzt wurde und dann eben das britische Schiff in der Straße von Hormuz. Das eine wird als Staatspiraterie bezeichnet, das andere komischerweise nicht. Man könnte jetzt mit dem Iran vielleicht verhandeln, um zu einem Austausch der beiden Schiffe zu gelangen und damit wäre dieser Konflikt erstmal beigelegt.
Guten Morgen, hier ist Ludwig aus Friedberg. Es ist absolutes Chaos, was international in der Politik abläuft. Jeder kocht sein eigenes Süppchen und es wird international immer mehr an dem Problem vorbeigeredet und es wird nichts Konkretes dabei rumkommen, denn jeder guckt auf seine eigene Tischkante und das, was ihm wichtig ist, wird zuerst durchgesetzt.
Soweit unsere ersten Stimmen. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. Herr Ludwig, unser letzter Hörer, hat es gerade beschrieben. Ist generell die internationale Politik in einer chaotischen Situation? Jeder schaut nur auf seine eigene Tischkante, heißt seine eigenen Interessen. Herr Schmidt, sind wir da?
Das sind wir nicht, aber wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, dass die Regel, rule-based, also eine regelorientierte Weltordnung, dass die mehr und mehr in Frage gestellt wird. Wir hatten uns daran gewöhnt, nicht erst, aber insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das eigentlich bei uns Frieden bringen kann, beziehungsweise Konflikte regulieren kann. Und das ist die Herausforderung. Ich sehe, dass wir das durchaus bewältigen können, gemeinsam. Aber da muss noch ein Stück Arbeit geleistet werden.
Viele erste Hörermails, die uns erreichen, rufen dazu auf, Verhandlungslösungen immer eine Chance zu geben. Die verlangen Einsatz für den Multilateralismus. Ich nehme als Beispiel die Mail von Vera Bankwitz aus Kirchtimke. Sie verweist auf das Leid, das Kriege weltweit immer auslösen, und hat den generellen Appell, wenn die Menschheit überleben will, muss sie dringlichst lernen, Konflikte auf friedliche, diplomatische Weise zu lösen. Zitat Ende. Herr Neu, das deckt sich ja mit dem Ansatz, den auch die Linken immer wieder verfolgen. Aber ist das angesichts dieser Beobachtung, die wir haben, dass viele Akteure in der internationalen Politik in den letzten Jahren so aggressiv auftreten, unrealistisch?
Nein, es ist nicht unrealistisch. Ich würde Hans Schmidt widersprechen. Wir befinden uns in einer Übergangszeit zwischen der sogenannten unipolaren Weltordnung, also der Vorherrschaft des Westens, hin zu einer multipolaren Weltordnung, und diese Zwischenepoche. Dieser Zwischenraum zwischen diesen beiden Epochen ist nun mal von Konflikten geprägt. Die Frage ist, ob man in diese multipolare Weltordnung hineingeht mit multilateralen Vorstellungen, also Völkerrecht, Orientierung und so weiter und so fort, oder ob man Wildwest spielen möchte. Und leider sehe ich momentan die Option, dass man alle Seiten darauf orientieren, Wildwest zu spielen. Das heißt Aufrüstungsorgien und völkerrechtswidrige Kriege, um geopolitische Geländegewinne zu machen auf Kosten der anderen Seite. Also es wäre politisch natürlich machbar, es wäre auch wünschenswert. Vor allem haben wir, die Menschheit, ein ganz anderes Problem, nämlich die Klimakrise. Die ist das wirkliche Problem, was wir haben, und nicht irgendwelche geopolitischen Sandkastenspiele.
Herr Keim, wie sehen Sie es? Der INF-Vertrag ausgelaufen, das US-Verteidigungsministerium hat noch am Freitag angekündigt, nun vollauf in die Entwicklung neuer Waffensysteme mittlerer Reichweite einzusteigen. Da könnte also genau diese Wildwest-Mentalität, die Herr Neu gerade angesprochen hat, drohen. Oder hat der Multilateralismus, hat die internationale Vertragslösung noch eine Chance?
Also ich glaube, ich würde hier eine Mittelposition beziehen wollen. Einerseits stimme ich Herrn Neu absolut zu. Wir sehen das Ende einer unipolaren Weltordnung. Und jetzt kann man der Frage nachgehen, ob wir auf eine bipolare Weltordnung zusteuern. USA, China als die dominanten Akteure. Aber wenn wir auf das gesamte internationale System sehen, erblicke ich auch eher eine multipolare Weltordnung, wo eine Handvoll von Akteuren die Regeln der internationalen Politik auf absehbare Zeit bestimmen wird. Und ich glaube, der bedrückende Befund ist, dass es ja einen Instrumentenkasten der internationalen Politik gibt für die Konfliktregelung, für die Konflikteinhegung, für Diplomatie. Das sind dann eben die eingeführten Institutionen der internationalen Politik, allen voran die Vereinten Nationen, deren Hauptzweck ja nun mal ist, für Frieden und Sicherheit in der internationalen Politik zu sorgen. Für den euroatlantischen Raum könnte man die OSZE daneben legen, plus die gesamten Vertragswerke, die es in der Vergangenheit gegeben hat, von denen der INF-Vertrag ja nur einer ist. Das Bedrückende ist, dass dieses Instrumentarium aus politischen Gründen nicht nutzbar gemacht wird. Man könnte ja argumentieren, wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht, er ist nicht vollständig gelähmt, aber zumindest in seinem Aktionsradius gehemmt, er ist eingeschränkt, wäre der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen voll funktionstüchtig, dann würden wir mit etwas sorgenloseren Blicken auf einzelne Konflikte schauen, wo die internationale Gemeinschaft tätig werden könnte. Aber wenn wir Revue passieren lassen, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dann stellen wir fest, dass die Konflikte, in denen die internationale Gemeinschaft konfliktmäßigen tätig sein konnte, doch eher geringer geworden ist. Und das bedrückendste, eins der bedrückendsten Beispiele ist ja vor der europäischen Haustür abgelaufene Syrien-Konflikt, wo man argumentieren kann, genau diese Funktion der internationalen Gemeinschaft, des multilateralen Systems ist überhaupt nicht zur Geltung gekommen.
Michael Oberseider aus München hat uns seine E-Mail geschrieben. Er schreibt, ich finde, dass Europa lernen muss, selbst für seine Sicherheit zu sorgen. Die Interessen mit der traditionellen Schutzmacht divergieren immer mehr, und von anderen Großmächten bekommen wir auch nichts geschenkt. Zitat Ende. Herr Schmidt, muss man sich da als europäischer Sicherheitsraum dementsprechend auch verteidigungspolitisch begreifen und aufstellen?
Natürlich brauchen wir da eine bessere Identität. Das heißt, wir müssen uns selbst innerhalb der Europäer auch klar machen, wo unsere Interessen liegen und wie wir sie vertreten können. Zuerst immer diplomatisch. Das schließt überhaupt nicht aus, dass wir mit dem klassischen Sicherheitsbündnis, dem transatlantischen, weiterhin natürlich agieren und aktiv sein müssen. Aber in der Tat, vor allem in regionalen Konflikten, da müssen die Europäer schon selbst zeigen, das funktioniert auf Dauer nicht, dass man einerseits die Amerikaner nicht mag, aber andererseits, wenn es dann irgendwie heiß wird, sagt der Sonder bitte mal die Amerikaner hin, das zu lösen. Das trifft auch bei uns noch auf viele Dinge, die nicht gut genug geregelt sind. In der Europäischen Union sind wir da gerade dabei, uns zu verbessern. Ich erwarte, dass die neue Kommission und Ursula von der Leyen, die ja zum ersten Mal eine Generaldirektion Verteidigung haben wird, auch sich mit den Themen intensiver beschäftigt. Ja, wir, insbesondere die drei, lassen Sie mich sagen, großen europäischen Länder, bisher jedenfalls Großbritannien, Frankreich und Deutschland und die anderen dazu, müssen gemeinsam Aktion lernen.
Da kommen wir bestimmt noch im Lauf der Sendung vertieft drauf zu sprechen. Herr Neu, ist das denn ein Kurs, den die Linke so mitgehen möchte?
Ja und nein. Ich glaube, es ist schon sehr sinnvoll, dass sich auch die Europäische Union von der US-Außenpolitik emanzipieren. Momentan ist es in der Tat zu beobachten, dass die USA keine Stabilität und keine Sicherheit nach Europa projizieren. Stichwort INF-Vertrag, Stichwort auch das Atomabkommen. Das sind beides Abkommen gewesen, die im Wesentlichen auch der europäischen Sicherheit gedient haben, aber von den USA aufgekündigt worden sind. Und vor diesem Hintergrund projizieren die Amerikaner keine Stabilität in Europa, sondern das Gegenteil. Und allein vor diesem Hintergrund brauchen wir eine Emanzipation der Außensicherheitspolitik von den USA.
Der Iran-Konflikt ist jetzt das andere Thema, dem wir jetzt das im Großen und Ganzen eingeordnet haben, auf den ich jetzt noch etwas spezieller zu sprechen kommen will, einfach weil es auch am Wochenende ja wieder neue Meldungen dazu gab und ja auch ganz konkrete Fragen. Wir haben eben unseren Hörer Ralf Kriesling aus Trier gehört, der zum Beispiel vorschlägt zur kurzfristigen Entschärfung dieses Konflikts um die Schiffe, die dort festgehalten werden, eines vom Iran, eines von Großbritannien, diese Schiffe einfach auszutauschen. Herr Keim, wird es darauf hinauslaufen?
Ob es genau darauf hinausläuft, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, wir müssten hier differenzieren zwischen einer kurzfristigen und einer langfristigen Perspektive. Und ich finde, Sie bzw. der Hörer hat genau das richtige Wort gewählt. Es kann nur darum gehen, jetzt kurzfristig deeskalierend zu wirken. Aber man darf sich keine Illusion hingeben, das ist keine langfristige politische Lösung. Weil tatsächlich die letzten Wochen oder Monate haben Anlass gegeben für erhebliche Besorgnis, wenn wir mal Revue passieren lassen, was wir für Vorfälle jetzt in Anführungsstrichen im arabisch-persischen Golf hatten, die alle unterhalb der Schwelle einer offiziellen Kriegsführung gelaufen sind, aber tatsächlich doch ein erhebliches Eskalationspotenzial hatten. Und da würde ich größere Erwartungen an die internationale Gemeinschaft hegen, hier deeskalierend tätig zu sein. Und ich glaube, die europäische Überlegung, tatsächlich auch mit einer eigenen maritimen Mission tätig zu werden, weisen in die richtige Richtung. Das ist aber keine Antwort auf die Frage, wie es mit dem iranischen Nuklearprogramm weitergeht, beziehungsweise besser keine Antwort auf die Frage, ob das existierende Abkommen zwischen der internationalen Gemeinschaft, vertreten unter anderem durch drei europäische Mächte, und dem Iran, ob das gerettet werden kann. Meine besorgte oder bedauernde Analyse ist eher, ich fürchte, das Abkommen ist tot. Es wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht gerettet werden können, was dann aber tatsächlich die destabilisierende Situation in der Region wahrscheinlich noch verschärfen wird.
Und genau zum Thema Iran haben wir auch unseren ersten Hörer in der Leitung, das ist Herr Bauer. Ich grüße Sie, Herr Bauer, Sie rufen aus Frankfurt an, richtig?
Ja, richtig.
Ich grüße Sie. Ihre Meinung?
Ja, meine Meinung ist, ich würde mal ein bisschen kontrovers in die Sendung gehen. Was gibt denn uns das Recht oder aus welcher Sicht sehen wir denn Sicherheit? Aus einer globalen, kleinen Anzahl von Menschen in Europa, die gerade mal 7% der Weltbevölkerung repräsentieren? Oder muss man auch beim Thema Sicherheit mal das Thema global betrachten, aus der Sicht von anderen Staaten? Was gibt denn uns das Recht, Staaten zu sanktionieren, Waffen nicht zu entwickeln, die wir selber haben? Oder auch Handel mit Drittstaaten zu führen, mit dem Öl, zum Beispiel Syrien, zwischen dem Iran und so weiter. Und damit das Anerkennen von internationalen Organisationen, die USA erkennen ja auch nicht den Den Haager Gerichtshof an und sanktionieren sogar Richter und Mitglieder dieses Gerichtshofes, die in die USA einreisen wollen. Wir sollten doch aufhören, bei diesem Thema immer mit zweierlei Maß zu messen und nur die Perspektive zu vertreten, so wie es früher war, wo Europa noch die ganze Welt beherrscht hat, zu unserem Wohle, sondern auch gucken, welchen Anteil der Welt wir haben und da mal aus der humanistischen Sicht, das Ganze aus der humanistischen Sicht betrachten, dass jeder Mensch das gleiche Recht auf diesem Planeten haben sollte.
Okay, Ihr Punkt ist angekommen. Ja. Gebe ich gerne direkt weiter an Herrn Schmidt. Wollen Sie vielleicht antworten, Herrn Bauer?
Ja, Herr Bauer, vielen Dank für Ihre Überlegungen. Ja, aber bei den 7%, die Sie ansprechen, da meinen Sie ja die Europäer vermutlich, das sind natürlich die, um die wir uns aus unserer Interessenlage schon zuallererst kümmern. Völlig richtig, dass man nicht die anderen hintanstellt. Nur Sanktionen sind dann notwendig, und zwar auch völkerrechtlich übrigens akzeptiert, wenn sich einer anders verhält. Und das ist beim Iran der Fall gewesen, bis zu dem Abkommen, und es ist zum Beispiel bei Russland mit der Besetzung der Krim. Wenn wir das wieder einreißen lassen, dass jeder gerade das macht, was ihm gefällt, dann sind wir auf dem falschen Weg. Und das Gleiche gilt bei den Waffen. Da muss ich Ihnen widersprechen. Nach dem, was wir wissen, ziemlich sicher ist das, was in Russland entwickelt worden ist, entgegen der Vereinbarung des INF-Vertrages. Und über die Dinge muss man natürlich reden, auch wenn es unangenehm ist. Ja, ich bin dabei, dass wir versuchen müssen, die Lösungen dann über Europa hinaus zu machen. Aber ich bin schon sehr dafür, dass wir Europäer, wenn unsere Schiffe durch die Straße von Hormuz, wo sie ein Transitrecht haben, durchfahren, etwa angegriffen, es gab ja auch Haftminen und sonstige Unannehmlichkeiten, dass man dann schon sagt, da haben wir schon das Recht, dass wir das schützen.
Herr Bauer, wollen Sie noch mal antworten?
Ja, es geht mir aber generell um das Messen mit zweierlei Maß.
Wo haben wir jetzt mit zweierlei Maß gemessen? Wo, sagen Sie es, bitte.
Ja, hatten Sie ja gerade aufgeführt, zum Beispiel Sanktionen. Die USA erkennen doch auch internationale Organisationen nicht an. Genauso wie beim Thema
UN. Aber Moment mal, die USA haben nicht die Krim besetzt. Nein, ich wollte nur einfach...
Ja, und die USA sind in den Irak eingefallen aufgrund von Lügen. Der erste Irakkrieg hat mit einer Lüge begonnen. Vietnam war eine Lüge, wenn Sie die Pentagon Papers angucken. Die USA haben mal den Iran unterstützt und den Irak, um dann da wieder einzufallen. Genauso beim Thema Libyen, erst unterstützt und dann wieder gestürzt, wie es gerade Ihnen geopolitisch in den Kram passt. Ich bitte Sie, bei dem Thema, das ist doch extrem kontrovers, wenn Sie angucken, wie viele Kriege einzelne Länder der Welt begonnen haben, wie viele Tote sie auf dem Gewissen haben, dann ist das doch ein ziemlich zwieschneidiges Schwert, so zu tun, als ob wir die Guten auf der Welt wären. Ich bitte Sie.
Aber wir wollen uns doch zumindest bemühen, die Guten nach Regeln zu sein. Die Welt ist nicht vollkommen, und da, Herr Bauer, die werden Sie und ich gemeinsam nicht schaffen. Wir können uns aber auch nicht nur beklagen. Wir müssen schon einen Teil dazu beitragen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und ich meine fest, dass das, was wir mit internationalen Regimes, mit Sanktionen beziehungsweise auch mit Vereinbarungen machen können, multilateral, dass das uns schon auf den Weg ein Stück voranbringen könnte. Übrigens ist die Welt auch durchaus nicht nur schlechter geworden. Sie hat davon auch profitiert.
Herr Bauer, natürlich stimme ich Ihnen dazu.
Okay, dann können wir hier, danke für Ihre Anregung, Herr Bauer, vielen Dank nach Frankfurt. Und damit sind wir auch bei einem Thema, was hier auch immer wieder aufscheint, nämlich die Frage, wird damit zweierlei Maß gemessen? Da haben uns durchaus einige Stimmen erreicht, die auch den US-Interessen immer entgegenhalten, dass sie auch nicht sehr multilateral geleitet seien. Herr Keim, diese Einseitigkeit, die jetzt auch gerade Herr Bauer wieder angebracht hat, ist das auch ein Teil der Schieflage, dass die USA sich einfach auch als glaubwürdiger Akteur, der für Werte eintritt, in zu vielen Fällen nach Meinung vieler Beobachter in Unrecht gesetzt haben?
Also man muss ja nicht mit Werten argumentieren. Das ist immer so eine abschlüssige Gerade, wo man dann fragt, um wessen Werte geht's denn? Ich finde, an dem Iran-Abkommen kann man doch einiges deutlich machen. Und vor allem auch diese Zäsur der Regierung Trump in der amerikanischen Außenpolitik. Herr Bauer hat angemahnt, eine globale Perspektive. Und das ist doch genau gerade bei dem Iran-Nuklearabkommen der Fall gewesen. Unter europäischer Beteiligung. Die anderen Signatarstaaten sind China, Russland und die USA. Die Sanktionen werden überwacht von den Vereinten Nationen. Das ist doch Multilateralismus par excellence gewesen. Und die USA treten aus diesem, da kann man jetzt argumentieren, limitierten Abkommen aus, was einige Fallstricke hat. Aber letztlich ist es besser, als nichts zu haben. Und das ist doch, glaube ich, das Neue, dass die USA jetzt nicht neue Werte verkünden oder ganz anders, die ich aus der, in der internationalen Politik begreifen, sondern tatsächlich jetzt nationale Interessen stärker in den Mittelpunkt rücken unter Donald Trump.
Stichwort Iran. Dort noch eine Stimme von George Mijot, der hat uns aus Berlin geschrieben und er schreibt, mit Blick auf den Iran gelte, es hätte schon in diesem Fall immer wieder hegemoniale Kräfte gegeben, die sich angemaßt hätten, in die Geschichte anderer Nationen einzugreifen. In Wirklichkeit gehe es dabei immer um Rohstoffe und Märkte. Und beim Stichwort Iran hat sich nun Herr Walter aus Lichtenau zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Walter.
Ja, guten Tag.
Ihre Meinung?
Ja, ich... Maxi, Moment mal bitte. Also ich sehe das eigentlich als Versagen der internationalen Diplomatie an, dass man jetzt uns in so eine weltpolitische Lage gebracht hat. Und ich denke eigentlich, die Interessen müssten dann schon ausgewogen sein. Man müsste auch die Interessen anderer berücksichtigen. Mir ist bewusst, dass der Nahe Osten ein Pulverfass ist unter diesen schwierigen politischen Verhältnissen, die entstanden sind. Das ist mir also im Einzelnen also alles bewusst. Aber die Situation, dass man jetzt so hergeht, wie das sich im Moment entwickelt, sehe ich also als totales Versagen der Politik und der internationalen Diplomatie. Und es kann so nicht sein, dass wir in der heutigen Welt, in der wir so existenzielle Probleme haben, mit solchen, ich sag mal, Sandkastenspielen, wie man das früher gemacht hat, auf so eine politische Lage reagieren müssen. Also ich bin eigentlich sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein gewisser, glaube ich, Herr Bauer war es, der hatte schon darauf hingewiesen, mit welchen unglaublichen Methoden man in der Politik schon politische Situationen hat erklären wollen und dann vielleicht auch Entscheidungen durchsetzen wollen. Wir denken ja gerade Amerika, dann die Massenvernichtungswaffen im Irak und lauter so Dinge. Also jeder hat hier, sag mal, kein weißes Hemd, sondern hat schwarze Flecken und sollte sich eigentlich zurücknehmen. Und an die Experten hätte ich noch einmal eine Frage. Wenn man schon über Interessen spricht, dann frage ich mich, wenn es immer heißt, unsere Schiffe, dann frage ich mich international gesehen, wie viele Schiffe fahren denn noch eigentlich unter deutscher Flagge? Oder sind es nur Investoren, die ausgeflaggt haben und irgendwo in Steuerparadiese diese Schiffe laufen lassen? Dort hätte ich eigentlich dann auch nochmal eine Frage ansetzen.
Herr Walter, danke für Ihre Anregung. Geben wir dann direkt weiter.
Meinem fränkischen Landsmann nach Lichtenau vielleicht einen kurzen Gruß und Antwort. Ja, es geht nicht um die Frage, welches Schiff welche Flagge hat, sondern es geht darum, dass die Freiheit des internationalen Seeverkehrs für uns als Exportnation natürlich schon, ich will mal sagen, verdammt wichtig ist. Und das muss man wissen, da geht es nicht um Befindlichkeiten, sondern da geht schon um unsere ganz wesentlichen Interessen unserer Länder. Das ist das eine. Das andere ist, was muss man tun? Ich stimme dem Fragesteller zu. Wir müssen versuchen, dass wir mit internationalen Abkommen Vereinbarungen treten. Dann müssen wir auch einbeziehen, dass wir beim Iran auch etwas beobachten. Wir haben es Gott sei Dank bisher erreicht mit diesem Abkommen, dass es keine Nuklearmacht geworden ist. Wie lange das geht, das wird man sehen. Aber wir stellen auch fest, dass gleichzeitig, Stichwort Hisbollah im Libanon, Hamas in den palästinensischen Gebieten und in anderen Bereichen der Iran massiv die Konfliktsituation nach oben treibt im Nahen Osten. Und das muss zumindest genauso auf die Tagesordnung. Ich bin sehr dafür, dass man da miteinander spricht. Ich bin aber auch dafür, dass wir Europäer, die eine Initiative übernehmen, die drei europäischen Nationen, die beim JCPOA, bei diesem Abkommen mit dem Iran dabei waren, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, müssten jetzt nach vorne gehen. Und da hilft nur ein letzter Satz zu den Amerikanern. Also nicht, dass einer sagt, die Amerikaner sind also die Grobianer der Weltpolitik. Übrigens, vor 30 Jahren gab es gerade mal eine deutsche Einheit.
Ich glaube, wir müssen mal zum Punkt kommen.
Ja, ja, klar. Der Punkt ist aber auch, man darf ja genauso wenig beim Schwarz-Weiß sagen, da sind jetzt welche, die für alles Elend dieser Welt verantwortlich sind. Sind sie nicht. Wir brauchen sie bei der Stabilisierung gerade jetzt
auch. Zum Thema Rolle USA, auch andere Rollen internationaler Akteure kommen wir gleich. Wir waren jetzt hier sehr konkret. Das hat Herr Walter auch nochmal gesagt, bei dem ich mich herzlich bedanke, dass die Frage der Schiffe, das berührt ja jetzt diese mögliche Mission, ja eine Frage ist, wie weit da überhaupt europäische, deutsche Interessen noch vertreten sind, inwieweit man sich dort beteiligen solle. Da haben wir auch verschiedene Hörerreaktionen zu. Hannelore Berg schreibt, die Bundeswehr sollte dort mit Schiffen anwesend sein. Das seien wir der NATO schuldig, um eben die Schifffahrtswege freizuhalten. Werner Büttner hält dagegen, die Hörigkeit der EU im Allgemeinen und Deutschlands im Besonderen gegenüber der Rüstungsindustrie müsse generell beendet werden. Keine militärische Beteiligung am Persischen Golf. Herr Neu, wie stehen Sie, wie steht die Linke eigentlich zu dieser möglichen EU-Mission, wenn es um die Schiffe im Golf von Hormus geht?
Also kurzum, wir lehnen sie definitiv ab. Um das zu begründen, muss man eben schauen, was passiert ist. Anfang Juli wurde ein unter iranischer Flagge fahrendes Handelsschiff in Gibraltar, also sprich Großbritannien, gekapert. Das ist der Punkt. Damit wurde das Seerechtsübereinkommen von 1982 definitiv gebrochen. Damit wurde der Präzedenzfall geschaffen. Ein Handelsschiff wurde in der Navigationsfreiheit gehindert und ist bis heute sozusagen in Kaperung. Daraufhin haben die Iraner reagiert und ebenfalls ein Schiff gekapert, was ebenfalls ein Rechtsbruch ist. Aber der Präzedenzfall ging eben nicht von dem Iran aus, sondern von Großbritannien. Und bedauerlicherweise hat sich die Bundesregierung hinter die Interpretation Großbritanniens gestellt. Das heißt, die Briten haben nichts Illegales gemacht in den Augen der Bundesregierung, die Iraner schon. Und das stimmt einfach nicht. Und hier kommen eben die Doppelstandards, die auch von mehreren Hörern angesprochen worden sind, die Doppelstandards ins Spiel. Man muss beide Kaperungen verurteilen. Nur dann ist man auch glaubwürdig als Deutschland. Und das fehlt mal seitens der Bundesregierung. Und was das oder der Zynismus der Situation ist, dass die Briten, die den Präzedenzfall des Kaperns geschaffen haben, dass sie jetzt hingehen und sagen, wir müssen aber in der Straße von Hormuz eine Militärmission haben, um die Navigationsfreiheit zu sichern. Das ist in der Tat Zynismus. Derjenige, der also das sozusagen das Gesetz gebrochen hat, spielt sich nun als Polizist auf und Richter. Und das geht nicht.
Herr Keim, ich würde gerne Herrn Keim das Wort geben dazu, einfach um einzusortieren, weil das betrifft jetzt mehrere Fragen. Erstens, Herr Keim, wie sehen Sie es mit diesem Stichwort Kaperung? Was ist da völkerrechtlich erlaubt, was eben auch nicht? Ergänzt auch noch um die Frage von Stefan Siebers, einem unserer Hörer, der fragt, was wirklich das Völkerrecht zu Sanktionen sagt, ob die im Fall des Iran auch völkerrechtsgemäß oder völkerrechtswidrig sind.
Also ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Es gibt ja eine Fülle von Sanktionen, die die internationale Gemeinschaft gegenüber dem Iran in Stellung gebracht hat. Und ich sage jetzt bewusst die internationale Gemeinschaft, also ich lasse jetzt mal den Teil weg, der jetzt in den letzten Wochen nochmal eine besondere Bedeutung gewonnen hat, nämlich unilaterale Sanktionen von Seiten gerade der USA gegenüber Iran, ihrer Regierungsbehörden, Regierungsvertretern, sondern ich denke an das ganze Bündel von Sanktionen, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Kontext des Nuklearabkommens suspendiert hat, die gegebenenfalls nach einem Ende des Abkommens wieder in Geltung gebracht werden könnten. Die sind vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen so beschlossen worden und Sanktionen sind in der Charta der Vereinten Nationen als ein Mittel, Frieden und Sicherheit sicherzustellen, eben auch zugelassen. Also die Existenz von Sanktionen ist per se noch nicht völkerrechtswidrig. Im Gegenteil, sie sind im Völkerrecht vorgesehen. Die Frage ist, wie weit sie reichen und wer sie durchsetzt. Und das Problematische, gerade im Kontext des Irans, ist ja, die Vereinigten Staaten dazu übergegangen sind, nicht nur den Iran zu sanktionieren, sondern eben auch Handelspartner des Irans. Und das betrifft eben deutsche und europäische Firmen. Und die Bundesregierung ist ja verzweifelt bemüht, den Handel mit dem Iran deshalb sicherzustellen, um dem Iran die finanziellen, wirtschaftlichen Vorteile, die aus dem Abkommen erwachsen, weiter zu gewähren, um damit sicherzustellen, dass der Iran im Abkommen bleibt. Aber tatsächlich als deutsches mittelständisches Unternehmen oder als deutsche Aktiengesellschaft ist es sehr, sehr schwer, weiter mit dem Iran Handel zu treiben, wenn diese Sanktionen der USA drohen. Und das ist der entscheidende Punkt, eben diese Extraterritorialität von Sanktionen.
Dann noch das Stichwort Kaperung. Da mussten wir jetzt auch nochmal Herrn Keim fragen, weil das war ja gerade die Anregung auch, wie steht es, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird?
Achso, den Punkt habe ich jetzt übersehen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich teile die zumindest Irritation von Herrn Neu, weil die Europäische Union ja argumentiert hat, sie würde Sanktionen durchsetzen, die gegenüber den Syrien gelten. Aber hier handelt es sich ja um Sanktionen, die gegenüber dem Iran durchgesetzt werden. Also die Sanktionen gelten gegenüber Syrien und konkret dem Ölhandel, von dem Syrien ausgeschlossen werden soll. Mir war der Fall so auch noch nicht bekannt, dass die Europäische Union das gegen dritte Akteure konkret gegenüber dem Iran anwendet. Aber da bin ich mit der rechtlichen Konstruktion nicht so vertraut.
Ja, das ist sehr richtig. Es geht darum, dass ein Schiff das jetzt, ich sage mal, zufällig ein iranisches ist, Öl für Syrien geladen hat und deswegen festgehalten worden ist. Da muss man von diesem Punkt aus gehen. Das macht rechtlich ist das alles kompliziert, was das Seerecht betrifft und das Sanktionsrecht. Aber deswegen sieht man die Dinge sind nicht ganz einfach. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir uns der Frage auch auf dem Verhandlungswege nochmal nähern. Wenn der Iran das Öl irgendwo anders hin liefert, dann ist es jedenfalls aus europäischer Sicht ist das eine kein sanktionspflichtiges Thema.
Ich möchte das auch gerne nochmal ergänzen. Ja, ich möchte das gerne nochmal ergänzen. Spanien hat zum Beispiel nicht agiert. Und Spanien ist ein festes Mitglied der Europäischen Union. Agiert hat Großbritannien, die auf dem Absprung sind aus der Europäischen Union. Sie haben interagiert mit den Amerikanern gemeinsam.
Und hier, Sie und die Straße von Gibraltar und da gibt es ganz, ganz komplizierte
Spanische. Und hier wird es natürlich jetzt schwierig. Auf der einen Seite gibt es EU-Sanktionen, deren Fragwürdigkeit auch im Raum steht. Auf der anderen Seite gibt es aber die Navigationsfreiheit. Und da sind zwei Rechtsgüter, die müssen miteinander abgewogen werden. Und die Navigationsfreiheit ist ein stärkeres Rechtsgut als die EU-Sanktionen. Und vor diesem Hintergrund hat Großbritannien via Gibraltar rechtswidrig gehandelt. Und das muss man so zur Kenntnis nehmen. Und dann kann man nicht als derjenige, der den Rechtsbruch begangen hat, den Finger einfach nur auf Iran zeigen, der eine sogenannte Retorsion betrieben hat, also eine Reaktion darauf. Natürlich war das Verhalten des Irans auch ein Rechtsbruch, aber als Reaktion. Und um das Problem zu lösen kurzfristig, wäre eben ein Austausch der Schiffe wünschenswert. Aber damit ist nur ein kurzfristiges Problem gelöst. Langfristig, wie Herr Keim sagt, müssen wir an die Ursachen des Konflikts im Nahen Mittleren Osten heran.
Machen wir mal hier einen Punkt beim Stichwort Iran, weiten wir das Thema wieder. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass da viele auch rechtlich, ja zumindest strittige Themen eine Rolle spielen. Weiten wir den Blick wieder und schauen auf die Grundfrage, die wir ja gestellt haben. Wer sorgt für Europas Sicherheit? Auch zu dieser Grundsatzfrage haben wir schon einige Hörerstimmen. Ulrich Hausmann hat zum Beispiel geschrieben, er antwortet auf die Frage, die US-Amerikaner auf jeden Fall nicht. Die sorgen für ihre eigenen Interessen und nur wenn die europäischen Interessen zufällig übereinstimmen, könnte es so etwas geben wie eine sicherheitspolitische Übereinstimmung. Herr Hausmann rät deshalb der EU dazu, sich mit Russland ins Benehmen zu setzen. Und das ergänzt auch Wolfgang Hart. Er sieht das ähnlich. Europa sei nicht aktuell bedroht, solle aber seine Interessen besser wahren. Bedrohlich sei das Herbeireden von Krisen, nötig sei ernsthafte Diplomatie. Die Entspannung mit Russland solle vorangetrieben werden. Da werden Sie wahrscheinlich, Herr Neu, mit der Position der Linken direkt zustimmen, oder?
Das ist nicht nur die Position der Linken. Ich war vor kurzem auf dem Petersburger Dialog in Bonn und hat Außenminister Maas eingeräumt, dass 96% der Befragten bei einer Meinungsumfrage, 96% der Befragten sich für eine Entspannungspolitik mit Russland ausgesprochen haben. Das ist ein grandioses Maß an Bevölkerung, die eben keine Spannung mit Russland wollen, sondern eine Entspannung. Ob man jetzt unter den Schutzschirm Moskaus gehen sollte, das ist eine ganz andere Frage. Das will ich auch bezweifeln. Aber ich glaube, es macht Sinn, in einer sich herausbildenden multipolaren Weltordnung nicht alleine mehr auf die USA zu setzen, sondern ad hoc Koalitionspartner zu finden zur Einhaltung des Völkerrechts, zur Einhaltung des Multilateralismus. Das muss sozusagen der Ankerpunkt sein für die Europäische Union. Internationales Recht, Multilateralismus. Und da gibt es mal den einen Partner und mal den anderen Partner. Und dann kann es eben auch mal sein, dass man sich gegen die USA oder gegen China positioniert mit einem jeweils anderen Partner. Das ist die Politik, die wir befürworten.
Herr Schmidt, sind Sie schon blass geworden?
Ich sehr, sehr. Nein. Also Ad-hoc-Koalitionen funktionieren dann, wenn die Koalitionäre, das heißt in dem Fall Europa, stark genug ist, genügend einzubringen. Das sind wir im Augenblick nicht unbedingt. Ich bin deswegen nach wie vor ein Verfechter des transatlantischen Bündnisses und für Entspannung mit Russland. Ja, selbstverständlich. Aber wo kommen denn die Spannungen mit Russland her? Doch nicht dadurch, dass ein deutscher Außenminister Russland nicht mag. Die Krim ist 2014 völkerrechtswidrig besetzt worden von der Russischen Föderation. In der Ukraine haben wir einen Krieg, der von kleinen grünen Männchen, von denen keiner genau weiß, wo er herkommt. Man weiß auch nicht, wer MH17 Flugzeug abschießt, aber irgendwie findet statt. So, und da muss man mit aller Vorsicht arbeiten. Gehen Sie mal in die baltischen Staaten und fragen dort die Bürgerinnen, wie die das sehen. Die wollen Unterstützung, Sicherheit und zwar am besten gemeinsam mit der Russischen Föderation. Das ist völlig klar. Nur ich habe den Eindruck, dass mancher in Russland im Augenblick, und da gehört auch dieses INF-Thema dazu, mit den Raketen eher versucht, wieder ein bisschen Sowjetunion zu spielen. Und das ist das Problem, über das wir reden müssen. Man sollte sich nicht immer auf Herrn Trump konzentrieren, der auch seine Probleme hat und uns macht, sondern auch mal nüchtern sehen, dass wir auch mit der Russischen Föderation, einem Land, das nicht genau weiß, ob es noch Großmacht ist oder ob es im Kampf, Auseinandersetzung mit China bei China oder bei wem es da ist, eigentlich eine Aufgabe für uns Europäer ist, die ziemlich viel Diplomatie erfordert. Das heißt, aus dem Bündnis, dem transatlantischen Bündnis der NATO heraus, aber die engen und guten Kontakte natürlich zur Russischen Föderation und zu China. Das ist unsere Überlebensaufgabe in den nächsten Jahren.
Und bei diesem großen Komplex meldet sich auch Herr Flesch jetzt zu Wort. Unser Hörer aus Frankfurt am Main ist in der Leitung. Grüße Sie, Herr Flesch.
Schönen guten Morgen. Ja, eigentlich fast schade, dass Herr Schmidt so vieles von dem vorweggenommen hat, was ich jetzt gerne gesagt hätte. Wir sind uns da, glaube ich, näher, als ich mit der Position der Linkspartei mich verbände oder mit 96% der Bevölkerung. Zunächst mal auf Ihre Frage, wer sorgt für die Sicherheit Europas? Selbstverständlich Europa. Natürlich können wir nicht erwarten, dass die Vereinigten Staaten für uns die Kartoffeln aus dem Feuer holen, wenn es ernst wird. Aber wenn man die Frage nach der Erhaltung von Sicherheit, wenn man die Frage nach dem Präjudiz entweder für Diplomatie oder für militärische Stärke stellt und die beantworten will, lohnt es vielleicht, einen Blick in die Geschichte zu werfen, nämlich in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als ganz Europa glücklich war, dass dieser Krieg nun endlich überstanden war. Viele glaubten, dass nach einem so schrecklichen Krieg nun für alle Zeiten Frieden herrsche und dass man sich nur entsprechend verhalten und vor allen Dingen abrüsten oder sich hinter irgendwelchen Festungsmauern zurückziehen, reichen werde, um den ewigen Frieden zu bewahren. Es gab wenige Stimmen in der Wüste, wenige Rufer, die dagegen appellierten, wie beispielsweise Winston Churchill, und die dann dramatischerweise recht behielten, als es fast schon zu spät war. Denn sie müssen immer davon ausgehen, dass es irgendjemanden im Spiel gibt, der am ewigen Frieden kein Interesse hat, sondern beispielsweise an der Revision der einmal entstandenen Verhältnisse. Und jetzt kommen wir vom Ersten Weltkrieg in die Zeit nach dem Kalten Krieg, in der wir immer noch sind, wo es auch einen Verlierer gegeben hat. Und das war in diesem Fall die Sowjetunion. Unabhängig vom Untergang des kommunistischen Regimes ist es auch eine Niederlage einer Nation gewesen, die eben noch glaubte, gleichberechtigt neben den Vereinigten Staaten zu stehen und plötzlich nicht geachtet wurde. Und es gibt heute einen Staatsmann, der glaubt, das revidieren zu sollen. Und wir sehen erste Ergebnisse, sogar militärischer Art, im Osten der Ukraine und auf der Krim. Diplomatie, das ist von der Linkspartei befürwortet, ist eine tolle Sache, aber die wirkt nicht, gehen Sie in die Münchner Konferenz, die wirkt nicht, wenn Sie nichts anzubieten haben an Drohpotenzial. Wenn Sie sich schwach machen, dann werden Sie ein Papier unterzeichnen, dass das Papier selbst nicht wert ist und dass selbst in dem Moment, wo es gebrochen wird, von Ihnen nicht sanktioniert werden kann, weil Sie nichts auf der Hinterhand haben. Wenn die Europäer nicht bereit sind, und ich bin kein Freund von Trump, aber Trump hat Europa möglicherweise einen großen Gefallen getan, indem er es zwingt, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Das heißt nicht, dass wir uns von den Vereinigten Staaten loslösen müssen, sondern dass wir in der Lage sein müssen, auch selbst etwas zur Verteidigung demokratischer Systeme beizutragen. Gedankenspiele, uns mit Russland oder China zu verbinden, enden doch bereits bei dem, was wir in Hongkong beobachten. Wie können sich denn Demokratien dauerhaft glauben, mit Systemen verbinden zu sollen, die die Demokratie unterdrücken? Das ist ein Widerspruch in sich. Wer darüber hinaus glaubt, dass Geschäfte mit dem Iran wichtiger seien als beispielsweise ein stabiler Zustand des Staates Israel im Nahen Osten, gegen den der Iran durch die Unterstützung der Hezbollah beispielsweise massiv agiert. Wer das glaubt, sägt an dem Ast, an dem wir sitzen. Finale, wir können uns nur selbst verteidigen und das aber in enger Anbindung an den Partner, auf den wir wissen, dass wir uns im Zweifelsfalle verlassen können und von dem wir wissen, dass schlechte Präsidenten alle 4 Jahre abgewählt werden können. Und das ist mit Sicherheit nicht Russland, das ist mit Sicherheit nicht China und schon gar nicht der Iran. Das können nur die Vereinigten Staaten von Amerika sein.
Herr Flesch, vielen Dank. Das war ja ein ganzer Essay, da war sehr viel drin und das gebe ich gerne direkt an Herrn Neu. Vielleicht auch genau mit dem Stichwort, was mir besonders in Erinnerung blieb. Diplomatie wirkt nicht, wenn sie keine Drohpotenziale haben. Herr Neu, was machen Sie daraus?
Das ist immer ein alter Ansatz, dass man sagt, wenn man diplomatisch erfolgreich sein will, wenn man eine Großmacht sein möchte, dann muss man zwei Säulen haben. Einmal die ökonomischen Potenziale, das andere die militärischen Potenziale. Die Europäische Union verfügt über enorme ökonomische Potenziale, aber in ihren Augen über unzureichende militärische Potenziale. Und das soll eben gestärkt werden. Und da sagen wir als Linke, das wollen wir nicht. Denn wenn man über starke militärische Potenziale verfügt, tendiert man automatisch dazu, diese in die Waagschale zu werfen. Wenn wir also sagen, dass die Europäische Union ein Akteur werden soll, der sich sehr stark für den Multilateralismus, wie es Völkerrecht ausspricht, dann darf eben die Europäische Union nicht militarisiert werden. Mhm. Denn wenn man über starke militärische Potenziale verfügt, dann agiert man mit ihnen. Das heißt, dann spielt man Dortmund, wo man sagt, das Recht des Stärkeren. Und das lehnen wir einfach ab, definitiv.
Okay, Herr Keim würde ich gerne wieder in die Runde holen. Die Linke will es nicht, dass die europäischen Akteure in welcher organisierten Form auch immer stärker ihre militärischen Arsenale aufrüsten. Die Frage stellt sich aber auch, kann es Europa überhaupt und kann es das überhaupt abgestimmt? Wie ist da der Stand?
Da legen Sie den Punkt, den Finger in eine ganz problematische Wunde, weil tatsächlich, dass die Europäische Union eine größere Rolle in der Weltpolitik spielen soll bzw. will, ist ja ein Mantra der europäischen Integrationspolitik der letzten 25 Jahre. Und dass das bis heute nur unzureichend erfolgt ist, ist genauso ein Mantra, ein Befund der letzten 25 Jahre. Es ist erheblich, da würde ich dem Hörer absolut zustimmen, eine erhebliche Dynamik in die Bemühungen um eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion gekommen. Nicht zuletzt aufgrund von zwei Ereignissen, dem Brexit und dem Amtsantritt von Donald Trump. Aber es bleiben ja doch einige zentrale Fragestellungen oder Probleme. Zum einen, selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass Europa eine größere Rolle in der Weltpolitik spielen will, dann müssten wir eine Antwort darauf geben, wer entscheidet denn darüber? Die bisherigen Institutionen innerhalb des europäischen Institutionengefüges haben sich als zu langsam erwiesen, um gerade auf Krisen und Konflikte wirklich reagieren zu können. Also wir haben so ein institutionelles Defizit. Für die deutsche Politik stünde damit letztlich auch die Frage im Raum, wie weit wir mit einer Vergemeinschaftung gehen wollen. Also häufig wird ja der Begriff der europäischen Armee verwendet. Wenn wir denn tatsächlich voll ausgebildete, integrierte europäische Streitkräfte meinen, dann müsste logischerweise zum Beispiel der Parlamentsvorbehalt, ein Privileg des deutschen Parlaments, um die Bundeswehr im Ausland in Gang zu setzen, ja auf das Europäische Parlament übertragen werden. Das kann man wollen, dass wir sozusagen in der Logik der Integration. Aber ob es dazu den politischen Willen gibt, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Also sozusagen ein konstitutionelles Defizit. Und das dritte Problem ist eben die militärischen Fähigkeiten. Dass wir doch feststellen, dass es zwar häufig politische Ziele gibt, die formuliert werden, die mit militärischen Mitteln durchgesetzt werden sollen. Aber wenn wir es mal runterbrechen, konkret jetzt auf den Anlass, zu dem wir heute tagen, ob die Bundeswehr oder andere europäische Länder denn die militärischen Fähigkeiten hätten, um dauerhaft über Jahre eine maritime Mission im arabisch-persischen Golf durchzuführen, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und damit sind, glaube ich, so die drei Problemkreise umrissen, die mich bei aller Sympathie für eine größere europäische Rolle in der Außen- und Sicherheitspolitik doch etwas zurückhaltend sein lassen, daran zu glauben.
Herr Schmidt, Sie hatten ja Ansätze genannt, wo man versucht, dort voranzugehen. Wir haben nur noch ungefähr 40 Sekunden, aber kurz Ihre Ansätze, wo Sie denken, diese Art von europäischem Zweig in der Sicherheitspolitik hat Handlungsperspektive.
Stück für Stück im maritimen Bereich, ja. Ich glaube, wir sind in der Lage, eine überschaubare Militärmission im Wasser, also zum Beispiel Geleitschutz, zu organisieren. Wir haben das ja auch bereits unter Beweis gestellt im Bereich der Pirateriebekämpfung. Das geht. Wir haben noch Defizite, aber wir brauchen eine eigenständige Struktur, die schnell entscheiden kann. Das ist die Aufgabe, lassen Sie mich sagen, jetzt von Frau von der Leyen.
Und wir haben unsere nächste Hörerin in der Leitung, das ist Frau Kunze aus Bonn. Ich grüße Sie, Frau Kunze.
Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie auch. Ich möchte eine Anmerkung machen, die jetzt nicht so fachspezifisch ist, sondern zur Souveränität Deutschlands. Wie Sie es sicherlich wissen, hat vor einigen Jahren unser Herr Schäuble die Bemerkung auf einer Nobelpreisträgerkonferenz am Bodensee gemacht, dass Deutschland seit 1945, also seit Ende des Zweiten Weltkrieges, nie wieder souverän war. Und da stellt sich natürlich die Frage, die CDU, die ja Herr Schäuble vertritt, hat uns ja die meisten Jahrzehnte regiert. Warum hat die CDU beispielsweise in ihrer Regierungsfunktion nichts unternommen, diesen Zustand zu beheben, dass wir souverän dass wir eben souverän werden und zum Beispiel einen Friedensvertrag bekommen mit den Westalliierten, die ja unsere Freunde sind. Jetzt ist das innerhalb der EU mit Frankreich zwar, hat sich vielleicht gelegt, aber wir haben keinen Friedensvertrag mit den USA und Großbritannien schert jetzt aus. Wir bräuchten also auch einen Friedensvertrag mit Großbritannien. Und dasselbe gilt natürlich für Russland. Wir haben keinen Friedensvertrag, wir sind nicht souverän. Und ich freue mich deshalb, dass Sie Herrn Alexander Neu eingeladen haben, weil ich gefühlsmäßig, ich bin alles andere als eine Linke und ich wähle auch nicht die Linke, ich wähle jetzt inzwischen gar nichts mehr und das ist ja eigentlich sehr schade für politisch interessierte Mitbürger.
Frau Kunze, wenn ich da mal kurz einhaken darf, also ich glaube, Ihr Punkt ist soweit verstanden, es geht Ihnen um die Frage Friedensschlüsse und Souveränität Deutschlands. Ich gebe das gerne zur Aufklärung mal weiter, vielleicht können wir das gerade für kurz Sie aufklären. Ja. Herr Keim, vielleicht Sie, der es kurz erläutern kann?
Also Deutschland ist im völkerrechtlichen Sinne natürlich souverän. Spätestens mit dem 2+4-Vertrag sind ja die alliierten Vorbehaltsrechte auf Deutschland zurückgefallen. Im völkerrechtlichen Sinne besteht überhaupt kein Zweifel. Deutschland ist Mitglied der Vereinten Nationen als souveräner Staat. Gleichzeitig, das ist eine rein rechtliche Betrachtung, hat Deutschland natürlich Souveränitätsrechte an die Europäische Union abgegeben und beschränkt sich durch multilaterale Systeme auch politisch. Also von voller Souveränität im engsten Sinne oder in einem reinen Sinne kann ja gar nicht gesprochen werden. Und man kann das Argument
das
ja noch
haben auch die anderen Staaten
nicht. Absolut. Und man kann das Argument ja noch weiter treiben. Wenn wir es denn mit dem multilateralen Handeln, mit einer Vernetzung in der internationalen Politik ernst meinen, dann ist doch ein Preis, den wir dafür zahlen, ein Verlust an Souveränität. Und ich habe es ja vor der Pause kurz angesprochen, wenn wir ernsthaft eine Vertiefung der Europäischen Union im Bereich der Sicherheits-, Außen- und Verteidigungspolitik anstreben, dann hieße das ja logischerweise eine weitere Abgabe von Souveränitätsrechten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn wir mal 20 bis 50 Jahre weiterdenken, dann wird angesichts der weltpolitischen Vernetzung und Integration die Bundesrepublik weitere Souveränitätsrechte verlieren bzw. bewusst abgeben in den Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung lässt.
Gut, da ist die Frage von Frau Kunze hoffentlich mit beantwortet. Vielleicht nehmen wir jetzt den Fokus, wir waren ja gerade vor der Nachricht stehen geblieben bei der Frage, welche Rolle kann Europa sicherheitspolitisch einnehmen? Und das geht natürlich auch nur in einer Interaktion mit den Vereinigten Staaten. Soll man sich da entfernen? Soll man sich annähern? Dazu passt die Mail von Lothar Gülpen. Er schreibt, Deutschland und Europa hätten sich jahrzehntelang die Verteidigung vom amerikanischen Steuerzahler bezahlen lassen. Trump sei nicht der erste Präsident, der Deutschland und Europa nun mahnt, selber für die Verteidigung zu sorgen. Leider würde die SPD aus vordergründigen Gründen diese Position konterkarieren. Deutschland müsse als größte Wirtschaftsmacht in der EU auch die Führungsrolle endlich akzeptieren und übernehmen. Herr Neu, da gehen Sie wahrscheinlich nicht mit.
Nein, definitiv nicht. Ist ja nicht so, dass die USA die Sicherheit in Westeuropa allein aus altruistischen Gründen garantiert haben. Sie hatten natürlich da auch ideologische, wirtschaftliche und geopolitische Argumente und das waren die dominierenden Gründe, warum sie es gemacht haben. Also zu sagen, die US-Steuerzahler hat für die europäische Sicherheit gezahlt und wir hätten einen schlanken Fuß gemacht, ist so eine verkürzte Darstellung, die wir so nicht teilen können. Die Linke sagt eben, dass wir eine emanzipierte Außen- und Sicherheitspolitik in Europa benötigen und das kann ich nochmal wiederholen. Das heißt, dass wir mit Zivilmitteln, mit diplomatischen Mitteln vorangehen, das Völkerrecht hervorheben und aber auch Ad-hoc-Koalition mit den Staaten eingehen, die an Abkommen sich festhalten wollen. Es gibt ja diesen Fall. Es gibt diesen Fall mit Russland und mit China mit Blick auf den Atomdeal, dass man eben mit diesen beiden Staaten an diesem Atomabkommen festhalten möchte, gegen die USA. Ob das letztendlich jetzt in diesem Fall erfolgreich sein wird, habe ich auch meine Zweifel, da stimme ich an keinem zu. Aber der Präzedenzfall ist geschaffen worden.
Ich würde dem Fragesteller zustimmen. Ja, natürlich. Und ich stimme auch zu, dass das eher politische Positionen mit waren. Ohne die Amerikaner wäre das freie West-Berlin nie das freie West-Berlin geblieben. Und ohne die Amerikaner wäre die Fackel der Freiheit, wie es Torch of Freedom, nie gewesen. Ich finde, wir müssen uns auch mal ein Stück wieder an kürzeste Geschichte zurückerinnern und nicht so tun, als ob das irgendwie nur die bösen Störenfriede wären. Nein, ohne die Amerikaner hätte es auch keine Wiedervereinigung Deutschlands in dieser Form gegeben. Punkt. Das muss man einfach bitte doch mal bei der Gelegenheit ein Stück emotional mal sagen. Dann kommt die Frage der Souveränität. Artikel 42 des EU-Vertrages sagt, dass die europäischen Mitgliedstaaten der EU im Falle eines Angriffs auf den anderen alle in ihrer Macht stehenden Hilfe und Unterstützung geben müssen. Das heißt, wir haben sogar noch eine stärkere europäische Verpflichtung, als die NATO uns das gibt. Und das heißt, wir sind schon ein Stück ja nicht mehr souverän, weil wir uns entschieden haben, gemeinsam zu handeln. Die Frage ist allerdings, ob wir die Fähigkeiten und die Strukturen haben. Da hat Herr Keim ja darauf hingewiesen, dass wir da noch weitaus besser werden müssen. Also ich glaube, im Kern, die Dinge erkannt sind schon, nur umgesetzt sind sie noch nicht.
Die Fähigkeiten auszubauen, das könnte ja in der Tat derzeit gerade auf Europa zukommen. Denn, wir sprachen es zu Anfang der Sendung an, das Auslaufen des INF-Vertrags hat nun eine bisher ziemlich stabile Säule der europäischen Sicherheit wegbrechen lassen. Mittelstreckenraketen sind hier das Thema. Herr Keim, wie sehen Sie die Perspektive, wie man hier Sicherheit organisieren kann, speziell in diesem Sektor?
Also man kann über den INF-Vertrag durchaus das eine oder andere kritische Wort sagen. Es ist ja ein sehr spezifischer Waffentypus mit einer sehr spezifischen Reichweite hier betroffen gewesen, nämlich bodengestützte Raketen zwischen 500 und 5000 Kilometer Reichweite. Und wir stellen fest, dass in den vergangenen Jahren die Nuklearmächte dazu übergegangen sind, diesen Vertrag sukzessive zu umgehen, indem sie auf maritime Fähigkeiten gesetzt haben, auf seegestützte und luftgestützte Systeme. Von daher kann man durchaus sagen, also eigentlich hatte der Vertrag zumindest an Bedeutung verloren. Gleichzeitig, und das finde ich ist eine Perspektive, die man auch beziehen kann, Vertragswerke stehen ja immer für einen politischen Willen der Vertrauensbildung, der Kooperation, der Transparenz. Und von daher bin ich immer etwas zurückhaltend, existierende Vertragswerke, auch wenn sie obsolet erscheinen, so einfach über Bord zu werfen. Und tatsächlich stellen wir ja fest, dass es der vorletzte nukleare Rüstungskontroll- und beziehungsweise Abrüstungsvertrag ist. Auf den letzten, nämlich den New Start, werden wir gleich sicher zu sprechen kommen. Und selbst sollte dieser noch dann außer Kraft treten, dann stehen wir eigentlich in einer Situation Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo es global eben kein einziges nukleares Rüstungskontrollabkommen gibt. Da kann man argumentieren, ist die Welt jetzt unsicherer oder sicherer? Das ist schwer zu beurteilen und das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Wenn wir aber mal als Maßstab nehmen, das, was wir einmal erreicht hatten als internationale Gemeinschaft, als sozusagen als Korpus von Rüstungskontroll, Abrüstungsvereinbarung mit allem, was dazugehört im nuklearen Bereich, im Biowaffenbereich, aber auch gerade im konventionellen Bereich, dann sind wir doch erhebliche Schritte zurückgefallen.
Herr Neu, wenn Sie diese Analyse hören, gerade beim Stichwort Rüstungskontrolle und die Linke sich natürlich auch für weitere Rüstungskontrollabkommen immer eingesetzt hat, müssen Sie nicht auch konstatieren, dass bei allem Bemühen im Moment der Weg in eine andere Richtung läuft und dann möglicherweise nationale Waffenpotenziale auch wieder an Bedeutung gewinnen?
Das ist ja genau das, was Herr Keim auch sagt. Der ABM-Vertrag wurde Anfang der Nullerjahre gekündigt durch die USA. Der AKSE-Vertrag wurde nicht ratifiziert, wenn es um konventionelle Waffensysteme ging. Nun ist der INF-Vertrag sozusagen nicht auf Eis gelegt, sondern beendet. New Start steht in Frage. Das heißt, wir sehen die Sicherheitsarchitektur in Europa doch sehr unter sehr starkem Druck. Zugleich ist das politische Klima weltweit vergiftet. Vor diesem Hintergrund wird es natürlich es wird Aufrüstungsbemühungen geben seitens Russlands. Die NATO-Staaten haben das 2%-Ziel anvisiert. Wir sehen also einen gewissen Rüstungswettlauf derzeit, der auch zunehmen wird. Ich muss dann allerdings einer Sache widersprechen. Wenn wir sagen, der INF-Vertrag spielt nur eine mindere Rolle angesichts von seegestützten und luftgestützten Möglichkeiten, wenn es die jetzt gibt und das sozusagen kompensiert haben, dann ist aber der Wegfall dieses INF-Vertrages aber doch noch ein großes Problem, wenn nämlich die Frage auftauchen sollte, dass doch Mittelstreckenraketen in Europa, in den europäischen NATO-Mitgliedstaaten stationiert werden sollen. Das ist ein erheblicher Sprengstoff in der NATO und auch in der Europäischen Union und wird natürlich die Sicherheit in Europa noch weiter destabilisieren.
Eben haben wir auch schon angedeutet, dass auf absehbare Zeit natürlich die NATO ohne die USA überhaupt kein handlungsfähiger Akteur wäre, also irgendeine europäische NATO da erstmal nicht existent ist. Herr Schmidt, US-Präsident Trump ist ja nun schon länger Präsident. Hat die Zeit denn irgendwie gezeigt, dass man sich in der Außen- und Sicherheitspolitik verständigen kann? Oder ist da nicht das jetzt ein Muss, sich davon zu emanzipieren?
Also irgendein Zuhörer hatte ja gesagt, oder wer war es, dass man den amerikanischen Präsidenten, dass der alle 4 Jahre sich zur Wahl stellen muss. Die Grundpositionen der USA in diesen strategischen Fragen, die müssen wir mit den Amerikanern in der nächsten Zeit auch mit Trump positionieren und intensivieren. Denn das Thema der Mittelstreckenraketen, das hat ja eine große Vorgeschichte in Europa. Man erinnere sich doch an den NATO-Doppelbeschluss und an die Fragestellung, wie kriegen wir es hin, dass die Sowjets nicht ihre SS-20 aufstellen, wie erreichen wir das? Wir haben es erreicht und INF hat ja letztendlich die Nulllösung für beide Seiten erreicht. Aber nur deswegen, weil das strategische Interesse der Amerikaner dabei gewesen ist, weil sie letztendlich die nukleare Rückversicherung für Westeuropa gegeben haben. Die Frage, was wir jetzt tun, dass wir nicht ein Wiedererstarken der nuklearen Komponenten haben, heißt, dass wir dringend, und zwar unter Einbeziehung von China, noch viel mehr als von Russland, über solche Nachfolgemodelle wie INF und auch des New Start, also des strategischen Abrüstungsabkommens, dann auch global mitreden. Und ich denke, da ist auch ein Verständnis auch in den USA da, dass das strategische Interesse überhaupt nicht sein kann, dass wir eine Steigerung von Nuklearkapazitäten wo immer in der Welt entwickeln und meinen, daraus würden Vorteile für irgendjemand erwachsen. Also wir müssen in der Tat ganz dezidiert, und da schlage ich schon eine europäische Initiative zu diesem Thema vor, auch im strategischen Bereich eine Abrüstungsvereinbarung und Rüstungskontrollvereinbarung machen, die schwieriger geworden ist, denn mit den neuen Technologien finden Sie nicht so einfach heraus, wer wo welche Raketen hat, beziehungsweise welche Potenziale hat. Aber das ist der einzige Weg.
Und zum Umgang mit US-Präsident Trump, das klang ja gerade an, hat sich auch Frau Storck, unsere nächste Hörerin, Gedanken gemacht. Wir erreichen Sie in Berlin. Guten Tag, Frau Storck.
Guten Tag.
Guten Tag, Ihre Meinung.
Ich muss dazu sagen, ich hatte schon vor einer halben Stunde angerufen, da ging es noch um die mutwillige, in meinen Augen mutwillige Aufkündigung des Iran-Nuklearabkommens durch eben Herrn Trump. Aber um an der jetzigen thematischen Stelle einzusteigen, muss ich sagen, dass die durchaus auch emotional geprägte Rückschau auf das deutsch-amerikanische Verhältnis, gerade in der Stadt von Ich bin ein Berliner, für mich sehr wohl nachvollziehbar ist. Wir haben aber eben keinen Kennedy mehr, sondern wir haben einen psychopathischen Knallkopf, der die wichtigste Nation der Erde führt. Das ist leider so, aber es ist so. Wir haben auf der russischen Seite einen eiskalten Machtpolitiker als Präsidenten, der auf eleganten Umwegen dann wahrscheinlich über die zweite oder dritte Riege politische Gegner vergiften und vergasen lässt. Und das ist die Situation, wo wir als Europäer in der Mitte stehen.
Welche Idee würde Ihnen denn für den nächsten Gang vorstellen? Welche Emanzipation Europas stellen Sie sich vor, Frau Storck?
Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das heißt, ich kann es Ihnen im Grunde nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass wir Europäer eine Wirtschaftsmacht sind, die nach wie vor nicht zu unterschätzen ist. Es kann nützlich sein, die Rüstungsausgaben zu steigern, aber wie Herr Schmidt schon sagte, es ist letztlich in niemandes Interesse, das Nuklearaufkommen in der Welt zu steigern. Ich denke, was wir tatsächlich machen können aufgrund unserer Wirtschaftskraft und nicht zuletzt auch aufgrund unserer, ideengeschichtlichen Stärke als die der Bereich der Welt, in dem am nachhaltigsten Aufklärung und die Ideen von Frieden, von Ausgleich, von Verständigung gewachsen sind, das in die Waagschale zu werfen und vielleicht sowas wie den Moderator zu spielen bei den Interessengegensätzen zwischen USA und zwischen der ehemaligen Sowjetunion, also dem jetzigen Russland. Es kommt China hinzu. Es kommt natürlich in multilateralen Gesprächen. Es kommt die Interessenlage Lateinamerikas hinzu. Es kommt Afrika hinzu. Und da sind wir auch schon wieder bei China und der ja sehr ambivalenten Rolle, die China in Afrika spielt. Wir haben eine multilaterale Welt und wir müssen da irgendwie mit zurechtkommen, irgendwie so zurechtkommen, dass es nicht irgendein Blutbad gibt, das dann im Extremfall doch ein nukleares ist. Ich denke, dass wir als Europäer uns wirklich auf unser Kohl hat es mal mit der geistig-moralischen Wende gesagt. Und das war, ich wollte ungern Herrn Kohl zitieren, weil ich da schon, glaube ich, etwas weitere Begriffe von habe. Aber ich denke, wir müssen das in die Waagschale schmeißen, was wir sind. Nämlich der Kontinent von Immanuel Kant, der Kontinent von der großen französischen Aufklärer. Das können wir, das ist das, was wir am besten beitragen können, neben unserer Wirtschaftskraft. Und davon sollten wir großzügig Gebrauch machen.
Frau Storck, vielen Dank für Ihre Anregungen. Die EU und vielleicht auch Deutschland als Moderator für internationale Krisen, das klang gerade an. Herr Keim, wie ließe sich das in konkrete Politik gießen?
Also vielleicht muss man noch mal was sagen zur Rolle der USA in der europäischen Sicherheitspolitik. Und das beantwortet ja auch ein Teil der Leitfrage. Bislang sind die USA nach wie vor Garant europäischer Sicherheit, auch unter Donald Trump. Und das ist ja ein merkwürdiges Auseinanderfallen zwischen politischer Rhetorik und operativem Handeln. Wir haben auf der einen Seite Donald Trump, der die NATO verächtlich macht, sie als obsolet begreift, die europäischen Verbündeten in verschiedensten Kontexten beschimpft und lächerlich macht. Gleichzeitig, wenn wir mal der Frage nachgehen, was ist denn passiert bei der amerikanischen Sicherheitspolitik in Europa, dann stellen wir fest, gar nicht so viel. Nämlich der Beistands...
Sogar mehr Truppen.
Genau, die Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrages ist nicht in Zweifel gezogen worden. Die amerikanischen Nukleargarantien für Europa sind nicht in Zweifel gezogen worden. Die Truppenpräsenz in Europa, vor allen Dingen in Osteuropa, als Rückversicherung gegenüber russischer Aggressionen sind sogar noch verstärkt worden. Da deutet nichts auf einen Abzug der USA aus Europa hin. Wobei die Betonung ist, bislang. Und da hat die Kanzlerin ja dann durchaus einen Punkt, wenn sie sagt, die Zeiten, wo wir uns auf andere verlassen können, sind vorbei. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem Europa wirklich stärker darüber nachdenken muss, was ein eigenständiger europäischer Beitrag sein muss. Der muss nicht zwingend, und da bitte ich nicht missverstanden zu werden, der muss nicht zwingend im Militärischen liegen, sondern es könnte auch mit einer größeren diplomatisch-politischen Präsenz einhergehen. Aber tatsächlich müssen wir uns daran gewöhnen, dass es einen sozusagen bei deutschem außen- und sicherheitspolitischen Handeln immer einen europäischen Reflex geben muss, nämlich zu fragen, wenn wir unseren Einfluss in dieser komplexer gewordenen Welt, in dieser multipolaren Welt erhöhen oder mindestens erhalten wollen, dann geht das nur im multilateralen Zusammenspiel. Eine andere Möglichkeit sehe ich dafür nicht. Und das heißt für uns eben eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union.
Herr Schmidt, dann gebe ich diese Frage auch direkt an Sie weiter, wie das auszugestalten wäre. Ergänzt darum die Mail von unserem Hörer Jürgen Renz, der schreibt, wie ist in dem Zusammenhang denn die UNO auszugestalten, damit es mehr Ordnung gibt? Deutschland ist ja gerade nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat.
Die Vereinten Nationen können und sollten nach dem Kapitel 7 ihrer Charta ja auch Missionen zur Befriedung, Beruhigung beauftragen. Sie tun das ab und an. Die Vereinten Nationen haben ihr Schwergewicht allerdings im Bereich der Diplomatie. Da sollten wir alle sie noch stärker unterstützen. Ich glaube, dass wir dann auch Verantwortung übernehmen, wenn die Vereinten Nationen das dann wünschen, beziehungsweise in dem Bereich, in dem wir besonders Interesse haben. Da komme ich nochmal auf den Bereich des Nahen Ostens. Es war Syrien angesprochen. In Syrien hat Europa gar nichts gemacht. Wenn wir präventiv und frühzeitig tätig werden, das war mal ein Gedanke, den wir hatten, zu erkennen, wo Krisen entstehen können und sie dann versuchen zu moderieren. Da ist eine europäische Fähigkeit, die, glaube ich, noch unterentwickelt ist oder unterentwickelt eingesetzt wird. Da sind die Möglichkeiten, etwas zu tun. Übrigens im Nahen Osten haben wir natürlich immer die Existenz des Staates Israel im Blick zu behalten. Und auch da ist eine europäische besondere Aufgabe zu sehen.
Herr Neu, wie definieren Sie diese Möglichkeiten Europas, kombiniert auch mit der Rolle der UN, die ja gerade angesprochen wurde?
Herr Keim hat ja vorhin gesagt, dass der UN-Sicherheitsrat zumindest partiell blockiert sei, was ja zutrifft. Wir haben schon immer gesagt, dass wir eine Reform der Vereinten Nationen benötigen, bei der sozusagen dann die Generalversammlung über mehr Kompetenzen verfügt, um handeln zu können, um eventuell auch ein Veto und so weiter umgehen zu können. Das gibt es zwar schon mit Uniting for Peace, aber es muss sozusagen auch nochmal strukturell umgesetzt werden. Das wäre ein Punkt. Eine enge Zusammenarbeit der Europäischen Union mit den Vereinten Nationen ist natürlich immer sinnvoll. Warum auch nicht, wenn die Europäische Union ein Machtpool sein möchte, dann wäre es sicherlich vor allem mit der zivilen Komponente eine Stärkung der Vereinten Nationen, das wäre begrüßenswert. Wenn wir die Frage stellen, das war ja auch der Ansatzpunkt, wo könnte Europa, wo könnte die Europäische Union besser gesagt ganz konkret Eigenverantwortung übernehmen, möchte ich mal auf den INF-Vertrag hinweisen. Denn bei dem INF-Vertrag hätte die Europäische Union die Möglichkeit gehabt, selbst das Angebot der Russen von Januar diesen Jahres anzunehmen und die russischen Systeme zu verifizieren.
Das wurde keine Vertragspartner.
Das ist so nicht richtig. Es ist zwar ein bilateraler Vertrag, aber es geht um europäische Sicherheit. Nicht um US-Sicherheit, sondern um europäische Sicherheit. Und Deutschland hätte mit anderen europäischen Staaten ein Team zusammenstellen können und das russische Angebot auf Glaubwürdigkeit überprüfen können. Hat man nicht gemacht. Selbst der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kuyert, hat den Kopf geschüttelt und gesagt, warum hat man diese Chance nicht beim Schopf gepackt, um zu zeigen, dass man als Europäer handlungsfähig ist und dass man für die eigene Sicherheit auch Sorge tragen möchte.
Dann kommen wir langsam zum Ende dieser Sendung. Ich will noch mal eine Mail von unserem Hörer Martin Hartmann kurz zitieren. Er ist etwas skeptisch. Er beschreibt Europa als desolate Orientierungslosigkeit und fürchtet, die Aufhebung des INF-Vertrages werde jetzt einen globalen Worst Case wahrscheinlicher werden als alle Klimamodelle zusammengenommen. Herr Keim, Sie vielleicht mit dem Schlusswort. Sind Sie auch so pessimistisch?
Ich bin pessimistisch, weniger jetzt mit Grund auf die internationale Sicherheitslage, sondern ich bin pessimistisch, was die europäische Handlungsfähigkeit betrifft, vor allen Dingen angesichts des Zustandes Europas. Also ist doch, glaube ich, deutlich geworden, dass wir für eine stärkere Rolle Europas ein Mehr an europäischer Integration benötigen. Nur wenn wir doch gerade eins konstatieren, dann ist doch eine integrationsaverse Stimmung in vielen europäischen Mitgliedstaaten. Also es soll kein Mehr an Integration geben, es soll ein weniger Integration geben. Und daher befürchte ich, dass die notwendigen Schritte zwar skizziert werden können, so wie wir das heute Morgen auch mit leichter Hand getan haben, aber der politische Wille, diese umzusetzen, noch in den nächsten Jahren sehr schwierig generiert werden kann. Und so fürchte ich, und das ist wirklich eine Befürchtung, dass wir in den nächsten Jahren uns damit zufrieden geben, das Niveau des europäischen Integrationsprozesses auf dem Niveau zu erhalten, wo wir es im Moment haben, obgleich wir eigentlich wüssten, wir bräuchten ein Mehr an Europa.
Und weil Sie sich kurz gefasst haben, kann jetzt noch kurz Herr Schmidt seine Perspektive und seinen Optimismus oder Pessimismus zu Wort kommen lassen.
Als Politiker muss ich natürlich einen Schuss Optimismus reinbringen, sonst würde ich nicht in die Politik gehen, wenn ich nicht etwas bewegen, verändern will. Die Themen sind beschrieben und bezeichnet. Die Sorge, die Herr Keim angesprochen hat, teile ich allerdings auch. Es gibt einige Denkwelten bei uns, die der Meinung sind, lass doch lieber national machen, all dieses Europäische und Internationale beeinträchtigt uns nur. Es ist eigentlich widersprüchlich, wenn jemand in einem Land lebt, das nahezu ausschließlich davon lebt, dass es in der Welt seine Produkte verkauft und damit auch seinen eigenen Wohlstand mithält. Also ich glaube, wir müssen in dem Punkt vorangehen, ob wir Pessimisten oder Optimisten sind. Stück für Stück kommt man auch nach vorne.
Und damit setzen wir den Schlusspunkt hier in Kontrovers. Wir haben die Perspektiven der europäischen Sicherheit diskutiert. Unsere Gäste waren Christian Schmidt, gerade gehört von der CSU, Alexander Neu von der Linken und Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik.